Natürlich nehme ich mir die Freiheit heraus, die Römer und die Römerinnen so zu schildern, wie ich sie erlebe. Im Großen und Ganzen sind das immer Liebeserklärungen, aber vielleicht nicht die Art von Liebeserklärungen, wie das sich die Römerinnen und Römer gerne selbst wünschen würden.
Herzlich willkommen in Folge 129 von Die Sucht zu sehen, dem Griesebach-Podcast. Alle zwei Wochen sprechen wir hier mit Menschen, die etwas in der Kunst oder über sie zu sagen haben. Heute zu Gast ist der Kunstgeschichtler und Bestsellerautor Golo Maurer. Er wohnt in Rom und leitet dort die Bibliothek des Max-Planck-Instituts für Kunstgeschichte, Bibliotheca Herziana genannt. Nebenbei schreibt er höchst amüsante und auch sehr aufschlussreiche Bestseller über seine Wahlheimat. Ob die Italiener ihren amerikanischen Papst lieben, was man als Italienreisender am besten tut oder bleiben lässt, wo die unfreundlichsten Italiener leben und wo die entspanntesten, Golo Maurer wird es uns gleich erzählen. Herzlich willkommen bei Die Sucht zu sehen.
Ja, herzlich willkommen.
Lieber Herr Maurer, Sie sind Kunsthistoriker und leiten die Forschungsbibliothek des Max-Planck-Instituts für Kunstgeschichte in Rom, die Bibliotheca Herziana. Was für eine Art Alltag erleben Sie dort? Wie muss man sich Ihre Umgebung und Ihre Rolle darin vorstellen?
Ja, also die Bibliotheca Herziana ist, wie der Name erraten lässt, eine Gründung von einer Person, die hieß Herz, Henriette Herz. Das war eine Kölnerin, die Ende des 19. Jahrhunderts nach Rom gekommen ist, sich in Rom verliebt hat, in die Stadt verliebt hat, in die italienische Kunstgeschichte verliebt hat und in den Palazzo Zuccari verliebt hat. Das ist bis heute unser Stammsitz. Das ist ein schöner Palast oberhalb der Spanischen Treppe, gleich an der Piazza di Spagna. Und das besteht im Wesentlichen, wie der Name sagt, aus einer Bibliothek, aber auch aus einem Forschungsinstitut.
Ja.
Und diese Kombination ist in den Geisteswissenschaften ja relativ selten. Sie haben entweder Bibliothek oder Institut, aber das beides zusammen, was sich gegenseitig befruchtet und auch bedingt, das ist doch selten.
Ja.
Also wir sind ein großes Haus, in der Mitte eine Bibliothek mit einem schönen Eingang. In dieser Bibliothek sind 90 Arbeitsplätze. Und diese 90 Arbeitsplätze sind zum Teil belegt durch Kolleginnen und Kollegen, die einfach vorbeikommen. Viele Italiener, aber auch internationale Kolleginnen. Und zu einem Teil aus hausinternen Fellows, die von der Max-Planck-Gesellschaft gestellt werden. Wir sind ja ein Max-Planck-Institut.
Ja.
Wir sind sogar das älteste Max-Planck-Institut, das es überhaupt gibt.
Ja, passt ja zu Rom.
Als die Max-Planck-Gesellschaft, als Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft 1912 gegründet wurde, da ist gerade unsere Gründerin Henriette Herz gestorben und hat in ihrem Testament die Bibliothek, den Palast und ihr Vermögen der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft vermacht. Das heißt, wir sind Gründungsinstitut. Nach dem Zweiten Weltkrieg hießen wir dann nicht mehr Kaiser-Wilhelm-Institut, sondern Max-Planck-Institut. Und das hat den Vorteil, dass wir, anders als bei vielen anderen Forschungsinstitutionen, völlig unabhängig von politischen Einflussnahmen mit einem relativ großzügigen Budget Forschungsfreiheit genießen und die Forschung betreiben können, die wir für richtig halten.
Das klingt ja nach einem Traumjob.
Das ist ein
Traumjob. Seit wie vielen Jahren sind Sie jetzt dort oder leben Sie überhaupt in Rom?
Also das ist eine lange Geschichte. Ich bin in der Herziana als Bibliotheksleiter jetzt seit 10 Jahren.
Ja.
Aber da gibt es natürlich eine Vorgeschichte. Nach dem Abi wusste ich ja, wie viele andere das auch nicht wissen, so genau, was ich denn eigentlich werden sollte. Und dann dachte ich, ich sollte oder wollte Arzt werden. Und was mich davor bewahrt hat, ist der Umstand, dass ich den Medizinertest nicht gemacht habe.
Ja.
Und dann habe ich ein Unterbrechungsjahr in Paris absolviert. Und in Paris bin ich dann auf den Gedanken gekommen, Kunsthistoriker zu werden. Und ich bin ja eigentlich lebzeitlang eher so von Orten geleitet als von Gegenständen. Und ich habe mir gedacht, als Kunsthistoriker kann man wahrscheinlich sein Leben in Paris verbringen.
Ja.
Und ich war zunächst auch eher auf Frankreich fixiert und bin dann aus purem Zufall nach Italien gekommen, weil da noch ein Erasmusplatz frei war und ich einer Kollegin hinterhergereist bin. Und so bin ich nach Florenz erst gekommen, das mochte ich gar nicht, und dann weiter nach Rom und da bin ich hängen geblieben. Wurde dann irgendwann Stipendiat bei der Herziana, dann Assistent. Dann war ich 10 Jahre in der Diaspora, zunächst in Heidelberg, in Hamburg, in Bonn und in Wien. Und dann hatte ich schließlich das Glück, dass ich hier auf diese Stelle gekommen bin. Und hier bin ich und für mich ist das die allerbeste Stelle, die ich mir im Leben vorstellen kann.
Muss man sich das denn jetzt so vorstellen, dass Sie jetzt in Rom mittlerweile jeden Stein, jeden Palazzo, jeden Renaissance-Maler kennen?
Nein. Ich habe vor allem in meiner Anfangszeit als Stipendiat wirklich die Stadt systematisch mir versucht zu erarbeiten. Und je länger man in Rom ist, desto mehr lässt das nach. Und wenn man eine Lebensstelle in Rom hat, dann schaut man sich eigentlich fast, ich schäme es zu sagen, fast gar nichts mehr an, weil man denkt ja, das läuft nicht weg. Und irgendwann kapituliert man natürlich auch vor dieser enormen Vielfalt, die diese Stadt hat. Man lernt aber Rom auf eine ganz andere Weise kennen, also nicht diese kunstgeschichtlich-touristische Schicht, sondern darüber, darunter, daneben Rom als Stadt, in der Menschen leben, nämlich Römer. Und das ist eigentlich seit einigen Jahren mein eigentliches Interesse. Wie funktioniert so eine Stadt? Wie leben die Menschen? Wie verändert sich so eine Stadt durch den Tourismus beispielsweise? Und das sind die Dinge, die mich im Moment eigentlich interessieren.
Darüber schreiben Sie auch erfolgreich Sachbücher. Und in denen, so ein Kritiker, gelingt Ihnen das Kunststück, intellektuell anregende und zugleich unterhaltsame Literatur über Italien, Rom und das Reisen zu produzieren. Werden Ihre Bücher denn eigentlich auch ins Italienische übersetzt?
Nein, das werden sie nicht. Es werden vielleicht außer Florian Illis werden ja kaum deutsche Bücher ins Italienische übersetzt. Das ist andersrum leichter. Ja. Und ich bin manchmal auch ziemlich froh, dass sie nicht ins Italienische übersetzt werden.
So haben Sie Freiheit zu schreiben.
So habe ich die Freiheit zu schreiben, wie ich die Dinge sehe. Ja. Und ich sehe sie ja aus so einer Twitter-Perspektive. Ich bin ja kein Römer, ne? Und ich bin kein Italiener. Ich hatte im ersten Jahr gedacht, dass ich das schon geworden bin, aber je länger ich hier bin, desto mehr verstehe ich, dass ich doch der ewige Deutsche bin und von den Italienern schon als solcher angesehen. Und wenn ich dann nach München, meine Heimatstadt, zurückgehe, dann bin ich dort der Römer. Also das ist so ein doppelter Heimatverlust, der aber sozusagen, da gibt es Schlimmeres. Also da beklage ich mich nicht. Aber natürlich nehme ich mir die Freiheit heraus, Rom und die Römer und die Römerinnen so zu schildern, wie ich sie erlebe. Das ist im Großen und Ganzen, sind das immer Liebeserklärungen, aber vielleicht nicht die Art von Liebeserklärungen, wie das sich die Römerinnen und Römer gerne selbst wünschen würden. Insofern ist das ganz okay, wenn das nur im Deutschen erhältlich ist. Ja.
Wie empfinden denn umgekehrt zunächst mal die Italiener die Deutschen oder einen Deutschen wie Sie?
Tja, also ich bin sehr stolz drauf, dass ich auf den ersten Blick nicht als Deutscher erkennbar bin. Also äußerlich. Und auch wenn ich rede, erkennt man sofort, dass ich Ausländer bin, aber nicht sofort, dass ich Deutscher bin. Das ist für den Deutschen natürlich das höchste der Gefühle, wenn er nicht gleich als der Tedesco, als der Kroko erkannt wird.
Ja. Wie haben Sie sich denn so getarnt?
Naja, ich habe eine italienische Frau und insofern komme ich doch dem zu den italienischen Alltagscodes doch ein bisschen näher als wahrscheinlich Kolleginnen und Kollegen, die hier in rein deutscher Existenz leben. Ja. Das ist ein langer Prozess, aber das ist im Grunde genommen gar nicht so schwer. Vielleicht fällt es dem Münchner auch leichter als dem Hamburger, ich weiß das nicht. Mm. Also mir ist das nie schwer gefallen.
Ja.
Und die Italiener machen es einem ja leicht. Oder?
Ja, das wollte ich ja gerade fragen, ob das häufig Gegenstand ist in Ihrer Umgebung oder welche Nationalitäten befinden sich zum Beispiel in Ihrem Freundeskreis oder in Ihrem Kollegenkreis? Sind das vor allem Deutsche oder eben Italiener eher?
Ja, das ist eigentlich so schon ziemlich gemischt. Also es gibt, das sind natürlich die Deutschen in der Bibliothek, also jetzt von den Kolleginnen sind wir natürlich noch überwiegend deutsch. Im privaten Freundeskreis überwiegend dann aber fast schon die Italiener. Und dann kommen natürlich die Briten dazu, die Franzosen dazu, Holländer. Das ist sehr gemischt.
Ja. Sie haben mal gesagt, dass der durchschnittliche Italiener erstaunlich viel über sein Land und sein kulturelles Erbe weiß. Mehr als der durchschnittliche Deutsche. Woran denken Sie, liegt das?
Ja, das liegt an der Schulbildung, würde ich sagen. Es gibt in Italien immer noch, muss man sagen, eine ziemlich gute Schulbildung. Vor allem in den humanistischen Gymnasien, die ja noch viel stärker besucht werden als bei uns in Deutschland. Und Geschichte, Kunst und Kultur, das ist ja in Italien sehr stark mit der nationalen Identität verbunden. Da ist man stolz drauf, daraus zieht man sein Selbstbewusstsein. Das ist Motor der Tourismusindustrie, also das ist was ganz Zentrales. Das ist ja bei uns nicht so. Und das wird sehr gut unterrichtet. Man sieht ständig Schulklassen, die in der Stadt rumsteigen, in die Kirchen gehen. Das ist präsent, das ist sogar präsent in Fernseh-Talkshows. Also das ist immer da. Und bei uns in Deutschland ist es ja vielleicht mehr Geschichte, da auch mehr Zeitgeschichte, vielleicht ein bisschen mehr klassische Musik. Das ist hier nicht sehr präsent. Also da hat jedes Land seine Spezialitäten.
Ja. Sie haben vorhin schon kurz gesagt, begonnen in Italien haben Sie mit Florenz, wo es Ihnen gar nicht so gut gefallen hat. Sind die Römer Ihrer Erfahrung nach denn sehr anders als die Florentiner oder auch als die Mailänder und inwiefern?
Ja, absolut. Ja. Also es gibt ja den Spruch Fiorentini contadini, also
ja.
Die Florentiner sind Bauern. Und ich muss schon sagen, also ich wohne ja jetzt zwischen Florenz und Rom, weil meine Frau in Florenz arbeitet okay. Und die Kinder in Florenz sind. Die Florentiner sind schon von einer ausgesuchten Unfreundlichkeit.
Okay.
Und das ist gepaart mit einer großen Nicht-Neugierde für alles Fremde und mit einem sehr ausgeprägten Selbstbewusstsein für das, was Florenz ist und das Florentinertum. Rom dagegen, die sind viel neugieriger, viel spontaner, viel herzlicher. Ruppiger oft, aber hier fühle ich mich auf ganz andere Weise in die Arme genommen als in Florenz oder gar in Mailand.
Verstehe. Und die Mailänder, wie verhält es sich da?
Ja, die kenne ich zu wenig, muss ich sagen. Also, in Mailand bin ich selten, da zieht es mich nicht hin. Das ist mir schon zu weit nördlich, dann eigentlich eher schon nach Neapel. Aber die Mailänder sind natürlich eigentlich bekannt als, das sind die vernünftigen Italiener, die das Land am Laufen halten, ja. Zusammen mit den Turinern, die die Geschäfte machen, die die Industrie bestimmen. Das geistige Leben findet in Italien traditionell ja eher im Süden statt, also ja. Die südlichen Universitäten. Das ist so für Philosophie, Geistesgeschichte, Literatur der entscheidende Ort. Die Wirtschaft ist im Norden, ganz klar.
Ja. Wie ist die Wahrnehmung untereinander? Also beäugt man sich, der Florentiner, so habe ich es rausgehört, beäugt sowieso jeden, aber wie ist das Verhältnis so genau zwischen diesen Städten?
Ja, das ist zum Teil von uralten, teils jahrhundertealten Rivalitäten geprägt. Nehmen Sie beispielsweise Pisa und Florenz, das sind ja Urfeindschaften.
Ja.
Die Römer sehen das recht entspannt auf den Rest Italiens hinunter und da hinauf. Die haben, glaube ich, keine großen Vorurteile. Rom ist immer Rom, alle sind immer nach Rom gekommen. Da kann man eigentlich großzügig über die Schwächen der anderen hinwegsehen. In Mailand und im Norden wird natürlich Rom steht unter dem Generalverdacht und dem Stichwort Roma Ladrona, also die Rom, die Räuberin, steht unter dem Verdacht, das im Norden erwirtschaftete Geld zu verprassen in einer aufgeblähten Regierungsapparat, einer ineffizienten Verwaltung. Das ist so das Bild, was man von Mittel- und Süditalien im Norden hat. Und das setzt sich eigentlich immer weiter. Die Römer sozusagen fühlen sich dann schon besser als die Neapolitaner, wo sie sagen, ja, in Neapel, da ist ja schon chaotisch. Ne?
Und okay.
Wenn sie das dann,
es wird nach unten getreten.
Genau. Es wird nach unten getreten. Und die Trennung des Landes zwischen Nord und Süd, das ist ein historisches Problem in Italien, das ist noch lange nicht überwunden und ich sehe auch nicht, wie sich das strukturell überwinden lassen könnte. Also das ist einfach so. Vielleicht wie bei uns zwischen Ost und West, ob das jemals wieder so richtig zusammenwächst, werden wir sehen.
Oder nicht mehr sehen, ja genau.
Oder nicht mehr sehen, ja.
Sie haben jetzt eben schon beschrieben, der Römer ist lässig und kann großzügig sein, aber er schimpft doch auch häufig über seine eigene Stadt, so las ich.
Oh ja.
Was gibt's denn da zu schimpfen?
Ach, alles. Es funktioniert hier ja nichts. Ne? Also der öffentliche Verkehr ist ein Desaster. Es dauert ewig, bis man irgendwo Termine kriegt. Stichwort Krankenhaus, Gesundheitssystem. Also das alltägliche Leben ist in Rom extrem anstrengend. Die Stadt ist riesig. Es ist schwierig, von A nach B zu kommen. Die Wohnungssituation ist angespannt. Die Versorgung, dass sie die Kinder in die gute Schule bringen und alles so weiter. Also das ist sehr, sehr anstrengend. Und es gibt dann eine Untersuchung von Repubblica, die besagt, dass 70% der Römer eigentlich sagen, mit ihrer Stadt völlig unzufrieden sind. Aber 70% der Römer können dann gleichzeitig sich nicht vorstellen, woanders als in Rom zu leben.
Ah.
Und da muss es ja eine Schnittmenge von mindestens 40% in der Mitte geben. Und das ist, würde ich sagen, das Paradox des Römers, dass er der ständige Meckerer ist und sagt, ja, Rom, das geht alles den Bach runter. Stichwort Degrado, Verfall. Früher war alles besser. Und gleichzeitig, wenn es dann an die Außendarstellung geht, ah, Rom, das ist die tollste Stadt der Welt. Und man sollte sich hüten, als Außenstehender auch nur ein schlechtes Wort über Rom zu sagen.
Ne? Das okay, das dürfen nur die.
Dürfen nur die Römer. Ja.
Ist es denn jetzt eigentlich zur Osterzeit ratsam, nach Rom zu fahren? Was meinen Sie, sollte man dabei beachten?
Also wenn ich irgendwie die Wahl hätte, würde ich nicht nach Rom in die Osterzeit fahren, weil das ist natürlich besonders voll.
Ja.
Es kommt darauf an, was Sie wollen. Wenn Sie sozusagen das religiöse Erlebnis haben wollen, dann ist das schon eindrucksvoll, in Ostermessen zu gehen und diese ganzen Prozessionen mitzuerleben, die aber dann, also wenn Sie ein Prozessionen-Fan sind, dann müssen Sie nach Sizilien gehen. Das ist dann, das ist was ganz was anderes.
Ja.
Wenn ich es mir aussuchen könnte, würde ich in Rom in Zwischenzeiten gehen, kurz nach Weihnachten, kurz nach so eher September, Oktober, also in diesen Zeiten, weil die Stadt ist schon extrem voll und das ist nach Covid nochmal, das hat sich nochmal exponentiell verstärkt.
Wie kommt das wohl?
Naja, die Italiener und speziell die Römer sind ja geschäftstüchtig. Sie müssen ja von irgendwas leben. Und es gibt in Rom keine Industrie, es gibt keine Servicewirtschaft oder irgendwas. Es gibt nur die Regierung mit den ganzen Ministerien und Botschaften, die da dranhängen. Und dann gibt es halt die Kultur. Und die Kultur wird durch den Tourismus vermarktet. Und da lebt man von der Substanz. Also da wird herausgeholt, was nur immer geht. Und was wirklich eine sehr bedenkliche Situation ist, und das haben sie ja nicht nur in Rom, ist, dass die Innenstadt sich langsam leert von den indigenen Bewohnern, die ihre Wohnungen sehr gewinnbringend und weitgehend steuerfrei über Airbnb an Touristen vermieten.
Verstehe.
Und das ändert natürlich eine Stadt von Grund auf. Da ändern sich dann die Geschäfte, da ändert sich alles.
Ja.
Und da sind wir eigentlich auf dem besten Weg, dass das Centro Storico, also das, woran Sie denken, wenn Sie an Rom denken, dass das eigentlich eine Kunststadt ist, wo gar keine Menschen mehr leben. Und die ganzen Römer wohnen im Gürtel drumherum.
Sie selber wohnen auf dem Esquilinhügel.
Ja, genau. Das ist so eine Zone zwischen Bahnhof und Kolosseum, die noch so eine Mittelzone hält. Es gibt jetzt da auch schon immer mehr Kurzzeitvermietungen, aber da wohnt der Römer noch richtig und geht dort zum Einkaufen und schickt seine Kinder auf die Schule, sitzt im Lokal und in den Cafés. Also das ist noch ein sehr lebendiges Viertel, wo sie im Umkreis von Kilometer von der Waschmaschine über Vorhänge bis zum Sofa, bis zum Schraubenzieher, Metzgerei, alles kaufen können. Und das ist etwas, was sie im Zentrum gar nicht mehr finden. Ich lebe da ausgesprochen gerne.
Verstehe. Auch da haben Sie also Glück.
Ja.
Können Sie eigentlich als Zugereister, sagt man ja in Ihrer eigentlichen Heimat, können Sie da zum Beispiel den Deutschen von dem amerikanischen Touristen unterscheiden in Rom?
Ja, sofort.
Sofort, ja. Woran sehen Sie das?
Ja, das ist schwierig. Aber Deutsche erkennt man 100 Meter gegen den Wind.
Woran?
Das ist zum Teil die Kleidung, obwohl das ja nicht mehr so schlimm ist wie früher. Aber so ein bisschen merkt man schon, dass es immer so was ins Praktische geht.
Ja.
Das ist ja kein Aspekt in der italienischen Mode. Aber dann auch nicht so praktisch wie die Amerikaner, die auch im Winter mit kurzen Hosen und T-Shirts rumlaufen. Die tun das wirklich.
Ach ja.
Sondern es ist so eher auf so ein bisschen Trekking.
Alle Wetter so.
Ja, so alle Wetter. Und dann haben sie sowas in ihren Gesichtern, so etwas, schwer zu sagen, ja vielleicht zur Begeisterung Bereites.
Ach ja.
Was ich als sehr deutsch ansehen würde.
Wie sympathisch aber.
Die Bereitschaft, was positiv zu sehen und jetzt von dieser Stadt ergriffen zu sein.
Ja.
Und dass es irgendwie so ein leichtes Heben des Kopfes und so ein Leuchten in den Augen, dass ich, das können nur Deutsche sein.
Ach.
Die Franzosen sind eher bereit zur Kritik an der Stadt.
Okay.
Aber der Deutsche kommt nach Rom und will das gut finden. Das sieht man. Das ist sympathisch.
Ja. Wie ist übrigens der amerikanisch stämmige Papst bei den Römern angeschrieben?
Das war ja, also man hoffte ja auf einen italienischen Papst.
Ja.
Ich habe das über Rai verfolgt, über das italienische Fernsehen.
Ja.
Und als dann der Name fiel, da ist dem Journalisten von der Rai erstmal die Kinnlade runtergefallen. Und man hat, glaube ich, auf der Piazza auch so ein Aufschrei gehört, der aber so ein bisschen...
Okay, entstöhnen.
Und ich glaube, das war erstmal ein Schock.
Okay.
Und erst dann kam langsam der Applaus auf.
Kannte man ihn überhaupt?
Kannte kein Mensch. Mhm. Nein, den kannte niemand. Und natürlich dachte man zuerst, um Gott, das ist ein Trumpianer oder sowas.
Ja, ja.
Und das hat sich dann so langsam herausgestellt, dass das nicht der Fall ist.
Ja.
Und er ist ja als Person extrem vorsichtig und ich würde mal sagen, nicht charismatisch. Und gegen Franziskus kann man ja sagen, was man will, aber er war ein großer Charismatiker und sowas kommt bei den Römern immer gut an.
Okay.
Und insofern, er ist nicht unbeliebt, aber es, ich glaube nicht, dass die Römer mit ihm so richtig warm werden.
Verstehe. Sehr unitalienisch, haben Sie in einem Interview gesagt, ist die Zurschaustellung des Geldes. Gilt das als unfein?
Tja, wenn ich jetzt als Münchner da urteile, ich habe ja auch in München erlebt, wie eigentlich München von so einer gemütlichen Stadt zu einer absoluten Protzstadt geworden ist. Sowas wäre in Rom völlig undenkbar. Hm. Es gibt natürlich auch hier die Neureichen.
Welche Codes bemühen die denn?
Ja, die Neureichen bemühen sich natürlich um teure bis sehr teure Autos. Aber das eigentliche Schlachtfeld ist natürlich das Meer, was wir in Deutschland so nicht kennen, wenn man nicht gerade auf Sylt ist, also die Yachten.
Okay.
Und das ist natürlich schon eine Frage, welches Boot man sich da kauft. Und die alte italienische Geldelite, so von den Agnelli angefangen, ist eigentlich immer in relativ zurückhaltenden Booten gefahren. Mhm. Und jetzt ist so große Mode, sich schnelle, extrem gestylte Motorjachten zu kaufen. Und das ist das große Statussymbol. Aber wenn Sie in der Stadt sind, da ist der Reichtum, zeigt sich sehr gediegen. Man fährt in Rom eigentlich nicht mit einem großen Auto umeinander. Man kauft sich dann einen kleinen Smart oder einen kleinen Mini, der dann vielleicht eine schöne Ausstattung hat. Man hat Wohnungen und Häuser, die von außen äußerst zurückhaltend sind, innen oft extrem prachtvoll und sehr aufwendig ausgestattet. Man gibt sein Geld vielleicht ein bisschen weniger ostentativ auf. Das ist alles ein bisschen verborgener im Restaurant, im Freundeskreis, in den Clubs. Das ist sehr weit von der amerikanischen Vorstellung, Reichtum zu zeigen, entfernt, die sich in München, finde ich, mehr und mehr breit macht.
Kleiden Sie sich eigentlich römisch und inwiefern?
Ich würde sagen, nicht explizit. Also ich kleide mich eigentlich so, wie ich mir das vorstelle, dass es zu sein hat.
Ja.
Ich ziehe meistens eine Krawatte an. Ich bin, glaube ich, hier im Haus der Einzige.
Okay.
Das ist in Rom eigentlich üblich. In den Wintermonaten sieht man eigentlich doch im Centro weniger Herren ohne.
Tatsächlich, das ja.
Ja, ja, doch, absolut. Und natürlich eine Anzugjacke und gute Schuhe, die aber sozusagen nicht so auffällig sind.
Ja.
Das ist so ein urbaner römischer Stil, den Sie aber so ähnlich auch in Mailand und nicht völlig anders in Paris auch vorfinden. Das sehe ich dann immer nur, wenn ich nach Deutschland komme, dass es dann doch völlig anders ist.
Ja.
Und
ja.
Wo ich mich dann auch immer so ganz leicht deplatziert fühle, wenn ich da aus dem Flugzeug steige.
Ja. Essen und trinken Sie wie die Römer oder wie ein typischer Römer?
Ich gehe sehr gerne essen in Rom und gehe dort hauptsächlich in Lokale, in die Römer auch gehen. Das ist natürlich im Centro schwieriger, aber nicht unmöglich. Das muss man wissen, wohin man da geht. Und das würde ich jetzt auch nie verraten, wo das ist. Und das ist natürlich in der Peripherie noch einfacher. Und dort haben Sie das, was ich sehr schätze an der römischen Küche, ist, dass sie ja nicht beeindrucken will. Sie will nicht raffiniert sein, sie will nichts vorgaukeln, sondern das sind ganz einfache Gerichte, die sie kriegen. Ein Stück Schweinsbraten, ein Pasta, Huhn und so weiter. Und sie kriegen das weitgehend beilagenlos auf einem Teller serviert und sie müssen sich die Beilagen dann dazu bestellen. Also das ist eine ganz saubere, klassische Angelegenheit.
Ja.
Das ist nicht so das Lamm am irgendwas mit in. Und das ist aber so im Centro stirbt das langsam aus oder es wird in der Qualität pervertiert. Also die durchschnittliche Qualität des Essens im Centro ist sehr schlecht geworden, weil das ja nur die Touristen essen und für die reicht das schon. Die sind ja schon glücklich, wenn sie da irgendwo sitzen mit einem Teller Pasta vor sich.
Ja, und einer guten Aussicht.
Genau. Also die Kunst des Essens, finde ich, ist einfach und gut und nicht teuer zu essen.
Hm.
Weil teuer zu essen ist kein Kunststück. Das kann jeder. Und das macht mir Spaß. Und das halte ich hoch.
Ich verstehe, dass Sie natürlich Ihre Geheimtipps nicht teilen. Aber vielleicht haben Sie trotzdem einen, der in keinem Reiseführer steht. Es muss ja nicht unbedingt ein Restaurant sein.
Naja, ich könnte vielleicht allgemeine Hinweise geben.
Ja.
Also gute italienische Lokale sind nicht hübsch in der Regel. Die legen keinen großen Wert auf Innenausstattung, auf Beleuchtung, auf Tischdeko, gar nicht. Das heißt, wenn sie angezogen werden von Tischdekorationen, hübschen Tischdeckchen, farbigen Holzstühlen, da würde ich schon mal einen großen Bogen drum machen. Okay. Das ist meistens nicht. Wenn Sie eine Speisekarte in drei Sprachen sehen, dann ist das meistens auch nichts.
Okay.
Und wenn die Speisekarte mehrere Seiten hat, dann ist das meistens auch nichts. Eine ordentliche römische Speisekarte hat eine Seite mit vielleicht 5 Primi, 5 Secondi und 5 Contorni. Und das ist es. Und wenig auf gutem Niveau. Neonbeleuchtung ist immer gut, stirbt aber auch langsam aus. Das ist fast schon nostalgisch.
Ja.
Leicht unfreundliche Ober ist auch okay. So eine alte Mama, die an der Kasse sitzt, sehr gutes Zeichen. Das heißt, das ist ein Familienbetrieb.
Ja.
Und ganz gutes Zeichen ist, wenn es irgendwo so eine Theke gibt, wo hinter Glas so kalte Primi stehen oder so.
Okay.
Kartoffeln in Öl. Und zu groß sollte es auch nicht sein.
So kann man sich dann ranrobben.
Richtig.
Glauben Sie, Sie werden nochmal umziehen?
Ich glaube nicht einmal, dass ich innerhalb Roms noch umziehen würde, weil ich so hübsch wohne, höchstens, weil die Wohnung ist sehr klein, dass ich mir irgendwann was Größeres dazu kaufen muss, um sozusagen für den Zeitpunkt, wo die Familie dann doch endlich mal wieder zusammengeführt wird in einer Stadt, doch an einem Ort leben zu können. Aber ich glaube nicht, dass ich Rom jemals wieder verlassen werde. Es gibt hier ja auch tolle Friedhöfe, wo man begraben werden kann als Nicht-Katholik. Und also insofern sind das tolle Aussichten. Und ich würde aber auch ungern Deutschland ganz verlassen. Also ich denke, dass ich in Deutschland immer auch ein Pied-à-terre haben werde. Und das wird dann doch eher München und Süddeutschland sein.
Hm. Arbeiten Sie gerade an einem neuen Buch?
Ja, ich arbeite an einem Buch, dem ich eigentlich schon lange arbeite oder früher schon gearbeitet habe und das dann wieder liegen gelassen habe. Nämlich die ziemlich unglaubliche Geschichte, dass sich die Kunstgeschichte über Michelangelos Zeichnungen nicht einig werden kann. Nämlich über die Frage, was ist Michelangelo und was ist nicht Michelangelo. Und wir sprechen da über ziemlich große Abweichungen, nämlich zwischen einem Katalog von 50 oder von 1000 Zeichnungen. Das ist ein enormer Unterschied. Und das ist eigentlich eine Kriminalgeschichte, weil es beginnt mit Michelangelos Tod, wo er, was doch ziemlich gut verbirgt ist, alle Zeichnungen, die er hatte, verbrannt hatte.
Mhm.
Und dann die Geschichte, ja, wo kommen die ganzen Zeichnungen her, die es dann gibt?
Ja.
Und es ist auch eine Geschichte, die sehr spannend zwischen der deutschen und der englischen Kunstgeschichte verläuft, wo die Deutschen nämlich traditionell sehr streng sind. Und es gibt ja in deutschen Sammlungen auch kaum Michelangelos. Und die Engländer, die all diese Zeichnungen haben, sehr großzügig sind. Und das hat mich immer fasziniert und ich versuche das als eine Art eigentlich ungelöster Kriminalgeschichte darzustellen.
Super. Ich könnte noch stundenlang mit Ihnen so weiterreden,
ja.
Aber wir sind leider schon fast am Ende und deshalb stelle ich Ihnen jetzt die beiden letzten Fragen, die wir jedem Gast in diesem Podcast stellen und so eben auch Ihnen. Die erste lautet, welches ist Ihr Lieblingsmuseum?
Das ist die Glyptothek in München, ganz klar.
Okay.
Da muss ich gar nicht lange nachdenken.
Okay.
Ich habe sie lieben gelernt eigentlich als Gymnasiast, wo ich mich, also ich habe mich immer mehr im Leben nach Orten gesehnt und weniger nach Inhalten. Und so eine Süd- und Griechenland-Sehnsucht ist das sozusagen jedem kultivierten Münchner doch mitgegeben. Und das Tolle an der Glyptothek ist, dass hier von König Ludwig I. der ernsthafte Versuch unternommen wurde, ein Stück Griechenland in München zu verwirklichen.
Mhm.
Und das ist so gut gelungen mit einer so tollen Sammlung. Und für mich ist letztlich die griechische Kunst ja schon irgendwie ein früher Höhepunkt der Kunst überhaupt.
Ja.
Und dann kommt dazu, dass etwas durch eine Kriegszerstörung noch schöner wird, als es vorher gewesen ist. Da ist ein seltenes Beispiel die Glyptothek, die einfach ein wunderbares Museum ist. Nicht viele Leute, da kann man immer hingehen und sich einen Moment im Menschheitsfrühling fühlen.
Sehr schön. Und wenn ich Ihnen zuletzt jetzt, Herr Maurer, ein Kunstwerk schenken würde, also Sie könnten jedes Erdenkliche wählen, welches würden Sie denn dann wählen?
Ja, also aus der Glyptothek nehme ich nichts, weil das wäre schade, wenn das dann da fehlen würde.
Ja.
Zu meinen Lieblingsmalern gehören ja Poussin und Claude Lorrain. Aber ich finde dann, wenn man so berühmte Sachen bei sich zu Hause hängen hat, das ist ein bisschen too much. Da gibt es dann aber etwas anderes. Einer meiner Lieblingsbilder in der Pinakothek München, also wir bleiben in München, ist von Jean-François Millet, italienische Landschaft von 1670.
Okay.
Der Millet wird immer natürlich verwechselt mit den Ehrenlesern Millet. Und zu meinem großen Entsetzen ist bei der Neuordnung der Pinakothek dieses Bild ins Depot gewandert.
Oh.
Und insofern, würde ich sagen, könnte ja vielleicht die Bayerische Staatsgemäldesammlung dann meinem Wunsch entgegengekommen und mir dieses Bild abtreten. Also wenn da eine Möglichkeit besteht, Sie wissen ja, wie Sie mich erreichen.
Ich verstehe, gut. Die Botschaft ist raus.
Ja.
Und Ihnen, Herr Maurer, danken wir für dieses schöne Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Das war Folge 129 von Die Sucht zu sehen. Wir danken fürs Zuhören, freuen uns schon wieder auf unsere nächsten Gäste und natürlich auf Sie. In 2 Wochen neu auf grisebach.com und überall, wo es Podcasts gibt.